Sali Sabine, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Ist ja ganz, ganz viel.
Hoi Jan, danke vielmals für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, weil ich habe nämlich selber das Gefühl, es sei gar nicht so viel, was ich mache. Und ich sehe ja eher im Hintergrund, aber das ist sich, glaube ich, auch ein bisschen am Verändern im Moment. Das muss man einmal überlegen, wenn ich meinen Beruf bezeichne. Ich sage jetzt, ich bin Kommunikationsberaterin für Non-Profit-Organisationen, vor allem im Bereich Palliative Care, also schwerkranke Leute, die irgendwie mit dem Lebensende konfrontiert werden. Ich bin seit ganz kurzer Zeit selbstständig. Vorher habe ich 7 Jahre für verschiedene Organisationen geschafft im Bereich Palliative Care. Und jetzt habe ich gemerkt, es gibt auch ganz viele kleine Organisationen in dem Bereich, die punktuelle Unterstützung brauchen. Und ja, es habe verschiedene Projekte, wo ich dran bin. Außerdem bin ich bin ja nicht nur Berufsfrau, ich bin auch Ehefrau privat und habe einen tollen Sohn und bin politisch interessiert und auch eher seit kurzem aktiv und bin Freundin von ganz vielen und rede gerne wie du, Jan.
Darum passt das auch sehr gut. Ich habe mich so gefragt, was fasziniert Sabine an der Kommunikation und was ist für Sabine Kommunikation?
Also das ist wirklich etwas, wo Kommunikation ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Also das Schreiben, das Reden, es ist auch schon immer relativ gut gegangen. Ich habe dann deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft studiert, aber auch ein bisschen, weil ich mir nicht auch können vorstellen, irgendwie Physik zu studieren oder so. Ich habe gedacht, mit Kommunikation findet man dann einen lässigen Job. Das ist so gewesen. Ich bin dann zuerst in Journalismus. Aber jetzt nochmal zu der genauen Beschäftigung mit der Sprache. Also ich habe dann als Linguist in der Linguistik, ich habe auch in der Linguistik abgeschlossen. Ich habe das auch spannend gefunden, so Kommunikationssituationen zu analysieren, mehr darüber zu erfahren. Ich habe meine Abschlussarbeit zum Thema Todesanzeigen geschrieben. Es wird dich vielleicht
Okay.
nicht überraschen.
Nein, mit den ganzen Werdegang so allem.
Aber es ist wirklich, also das ist
Ja.
einfach so, das ist so gekommen, eben das Thema Sprache und Emotion, wie wird Emotion in Sprache ausgedrückt, wird sie überhaupt? Es gibt ja dann auch noch andere Hilfsmittel, nonverbale Kommunikation. Eben, also Kommunikation ist nicht nur Sprache, aber jetzt, wenn es Sprache ist, dann interessiert mich auch der Wandel. Wie verändert sich die Sprache? Ich finde, also wenn ich hinter den Jugendlichen hocke im Bus, ich muss immer zuhören. Das ist super, oder, wie die reden. Oder wenn zum Beispiel Segundos switchen, ihre ursprüngliche Sprache, und die finde ich auch grossartig.
Also bist du mehr der sprachliche Typ oder der schriftliche Typ an
Also
Kommunikation
du
oder
meinst jetzt
beides?
gesprochene
Ja.
Sprache.
Und wo gibt es Unterschied für dich?
Bis jetzt hätte ich klar gesagt, schriftlich.
Mhm.
Also das, was ich glaube, am besten kann, jetzt auch als Berufsfrau, ist schreiben. Also irgendwie recherchieren zu einem Thema, Leute interviewen zu einem Thema und dann zum Beispiel Blogbeiträge schreiben. Was ich jetzt lang gemacht habe für Palia Viva, eine Stiftung, die Menschen betreut am Lebensende. Seit ich eigentlich selbstständig bin, ich bin schon seit 2 Jahren teilselbstständig, merke ich, dass mir eigentlich das Reden auch nicht so schlecht liegt. Also, dass ich auch gerne moderiere, dass ich gerne so vermittle. Ich glaube, es geht auch um die Vermittlung von irgendwie Themen runterbrechen, Gesundheitsthemen einfach machen für Leute, die betroffen sind oder die es interessiert.
Wie kommuniziert man jetzt für Care-Arbeit? Wie macht man Care-Arbeit auch sexy? Weil das muss ja Kommunikation oft machen, weil das ist auch ein schweres Thema und auch ein sehr abstraktes Thema. Und viele Menschen haben ja auch Schwierigkeiten, sich mit Care-Arbeit auseinanderzusetzen, weil es ja oft mit Krankheit und Verlust zu tun. Aber wie geht man in Kommunikation, dass man gleich sie gut kann vertreten und sexy auch kann machen, wenn das gebraucht wird.
Also ich habe zwei Antworten. Die erste ist,
Kannst du mir beide erzählen?
ich habe im Journalismus, also ich habe nach dem Studium 2 Jahre im Regionaljournalismus geschafft und dort habe ich so die Faustregeln gelernt, Wenn Liebe, Sex oder Tod im Titel steht, dann liest es jeder. Also das sind halt die Themen, die die Menschen berühren. Darum habe ich schon von Anfang an gedacht, jetzt eben das Reden über Care-Arbeit am Lebensende, das sind existenzielle Themen, werden angesprochen, das interessiert die Leute schon. Was ich mir schon nicht ganz sicher war, ist zum Beispiel, ob es auf Social Media funktioniert. Also ob die sozialen Medien nur juppi-duppi Freude-Emotionen vertragen oder ob sie auch schwere Geschichten vertragen. Weil es sind schwere Geschichten, wenn jemand geht, muss gehen oder auf dem Weg ist oder gegangen ist. Also ich habe auch viel mit Angehörigen dann nachher geredet, weil manchmal sind Situationen, also habe ich mich nicht nur aufdrängen wollen. Ja, also. Also es ist dann, wenn es dann rebelt. Und,
ja.
Und dann glaube ich, berührt es halt, also der Tod oder eben das Lebensende interessiert uns, weil wir alle irgendwann früher oder später betroffen sind, als Angehörige oder selber. Ah.
Ja, in letzter Konsequenz einem selber. Weil das irgendein ist fertig. Und das manchmal mit dem, glaube ich, zuversichtlicher und gewisse weniger zuversichtlicher entgegen, oder?
Ja, und ich glaube, ich und viele andere auch mit einer gewissen Neugier. Also, das ist irgendwie eine Gelegenheit in ein Feld, also es ist Gelegenheit gewesen, Einblick zu geben in ein Feld, in eine Arbeit. Man kann es jetzt ein bisschen dramatisch sagen, zwischen dem Leben an der Schwelle, zwischen Leben und Tod. Aber wirklich einen Beruf auch ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken, also Rampenlicht öffentlich zu machen,
wo man Öffentlichkeit sonst, stellen, oder?
Wo man sonst nicht sieht. Nein. Genau. Und es
wie
sind einfach.
Wie macht man das jetzt?
Wie man das macht, man erzählt einfach die Geschichten, die man erlebt. Das
mit sind, welchem Medium?
Ich habe jetzt vor allem Blogs geschrieben und die nachher auf den sozialen Medien geteilt, aber ich glaube, man kann gerade so gut, wenn das möglich ist und für alle okay ist, auch kurz, könnte man auch kurze Videos machen.
So Reels, oder?
Ja.
Ich habe jetzt gesehen, Franziska von Grüningen macht ja einen Podcast «The Last Goodbye».
Genau.
Das finde ich auch spannend, was so darum geht, die letzte also Beerdigung, was stellst du vor, was wünschst du? Und das sind so vorgefertigt, also du kannst ihre Sprachnemo schicken und sie veröffentlichen. Also irgendwo durchbricht auch das Mysterium Tod immer mehr auf, dass man in der Gesellschaft mehr davon redet. Vor allem, wenn man es ja dann ein bisschen globaler anschaut. Wenn man jetzt so in südamerikanische Kultur hineinschaut, ist ja der Tod eigentlich omnipräsent und eigentlich ein Teil vom zwischenmenschlichen Leben. Und da in Zentraleuropa ist es so sehr pompös und sehr tabuisiert, habe ich das Gefühl. An was liegt das? Du jetzt, wo du dich ein bisschen mit dem beschäftigt hast.
Mhm. Also zuerst hast du ja gesagt, eben, es gibt immer mehr auch Podcasts. Es gibt übrigens auch noch andere Kolleginnen von mir. Okay. Das letzte Stündchen von der Elena Ibello oder der Palipod von der Gabriela Meissner. Also es gibt wirklich so, ja. Natürlich nutzt man jetzt die Medien und die Kanäle, die es gibt. Erreicht die Leute dort, wo sie sind, oder versucht sie dort zu erreichen. Dann der Unterschied jetzt zwischen unserer Kultur und der südamerikanischen. Ich kenne die südamerikanisch nicht so gut, aber ich so ein bisschen vom Dia de los Muertos und so habe ich schon mitbekommen, dass, also es heisst ja auch, es ist eine Mentalitätsfrage. Mhm. Warum ist es bei uns so? Es ist ja auch nicht mehr so, also, es hat so eine Zeit gegeben, wo der Tod extrem tabuisiert war. Ich würde jetzt sagen, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo man wirklich auch die Sterbenden ins Badzimmer geschoben hat. Weißt du, aus dem Mehrbettzimmer raus im Spital, damit es vielleicht Ruhe ist, aber damit es die anderen auch nicht mitbekommen. Oder dass man zum Beispiel Leute, die in einer Institution versterben, hat man, also die Särge hat man nur in der Nacht abtransportiert. Und jetzt hat sich das schon geändert. Also ich habe zum Beispiel von einem Freund gehört, dass der Sarg von seinem Vater oder von seiner Mutter, das weiss ich jetzt nicht mehr, dass wo der Sarg raustransportiert wurde, ist das ganze Personal spaliert gestanden.
Ja.
Das komme ich jetzt gar keine Hühnerhaut über, aber das ist eigentlich so der Umgang, den ich mir wünschen würde. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die wie ich unzufrieden sind mit dem Umstand. Ich meine, ich habe mit 40 gemerkt, oder ich habe mit 40 den ersten toten Menschen gesehen. Mein erster Tod war ich mit 40 gewesen, und es war ein Patient von Palio Viva. Es war jemand, den ich nicht gekannt habe. Okay. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Ist das gesund? Müssen wir nicht den Tod und das Sterben ins Leben integrieren, um einem ein den Schrecken zu nehmen? Und ich würde sagen, so seit 10 Jahren, auch seit dem Aufkommen vom Internet, ist sich etwas am Verändern. Ich gebe am Internet eine grosse Rolle. Und wir sind halt ein bisschen hinten drin auch.
Ja, das Thema Social Media und alles ist da in der Schweiz natürlich. Wir meinen, die Schweizer sind revolutionär. Sind wir eigentlich schon in dem Hintertreffen, weil alles zuerst kommt von Amerika.
Ja, voll.
Und dann kommt es ein bisschen über Deutschland. Und wenn es dort schon wieder oldschool ist in Amerika, ist es bei uns modern, oder? Aber ich denke auch, zum Thema Tod, wenn wir es jetzt schauen mit den klassischen Medien, die jetzt langsam auch aufrüstet, was das anbelangt, so mit Podcasts oder auch mit Social Media, du hast viel einen schnelleren Zugang zu einem Thema und kannst es auch viel schneller verbreiten, wieder, wenn du über eine Redaktion musst und dann Redaktorin, also du hast viel mehr Schwellen eingebaut in den alten klassischen Medien wie über Social Media. Ich könnte das ein Grund sein, dass es eigentlich, das sehe ich auch bei mir Thema, beim Kanal. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, außer mir selber, was ich veröffentliche. Mhm. Ist es auch das der Grund, warum das Thema schneller an der Mann und an der Frau ist, wie der früher?
Ja, sicher. Also, weil das ist ja eben Demokratisierung quasi von der Publikationsmöglichkeiten. Jeder und jede kann ihre Geschichte erzählen, sechs in TikTok-Videos, sechs in einem Podcast, sechs irgendwo. Und das Coole an dem ist, das ist auch etwas, was ich sage immer, ist mein privates Forschungsinteresse, dass auch Leute, die schwer krank sind, die isoliert sind, eigentlich von der Gesellschaft, also die nicht mehr aus dem Haus rauskommen.
Wir haben es auch gesehen bei Covid.
Oder? Genau. Die können dann wie nach aussen treten und können etwas über ihre Situation erzählen oder sich erzählen. Und das hat eine riesen Wirkung. Also das gibt wirklich zum Teil unglaubliche Geschichten. Also eine zum Beispiel, da hat ein Typ, das war glaube ich auch während der Pandemie gewesen, mit einem Hirntumor, anfangen im Spital so TikTok-Videos aufzunehmen, jeden Tag. Er ist so extrem positiv. Also er hat zuerst immer gesagt, wie es ihm geht, wer er ist. Und man hat eben den Hirntumor sogar ein bisschen gesehen. Also, es hat so ein bisschen einen asymmetrischen Kopf gehabt. Es hat ihm auf die rechte Seite gedrückt. Recht war er irgendwie schon gelähmt gewesen. Und dann gesagt, ja, und jetzt geht es dann aufs Sterben zu. Und dann hat er immer noch so eine extrem positive Botschaft reingepackt. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht esoterisch, könnte man sagen, ein spiritueller Typ gewesen. Und dann hat er so viele Leute erreicht, dass ihn am Schluss seine Community aus dem Spital rausgeholt hat, in ein Hospiz gebracht. Und ihn dann begleitet haben und jetzt gibt es sogar noch einen Doc-Film über ihn.
Ach, cool.
Also hat sich dann eine Organisation um ihn herum gebildet, ja. Die ist dann entstanden durch ihn, irgendwie Center of Conscious Dying oder so. Also das sind natürlich dann so Geschichten, die auch zeigen, Social Media ist nicht oberflächlich, sondern sie gibt den Leuten eine Stimme, die vorher keine gehabt haben.
Es ist einfach ein Hilfsmittel und es kommt darauf an, wie es jemand nutzt. Mhm.
Also ich finde so die Influencer, wo ja du eigentlich auch bist, finde ich super. Also ich sage immer, es ist die helle Seite von den sozialen Medien. Es gibt auch die dunkle Seite, aber das ist wirklich, das finde ich super.
Du hast ja mit 40 ist dein erster toter Mensch gesehen, auf das möchte ich schon noch ein bisschen zurückkommen. Jetzt mit deiner ganzen Arbeit im Palliativ-Care-Bereich, was ist denn das Sterben und der Tod für Sabine jetzt?
Ein Thema, wo ich als Berufsfrau wenig Berührungsängste habe, wo ich mich interessiere, journalistisch, soziologisch. Mhm. Was ich aber auch haben müssen merken, wenn es mich dann betrifft, dann finde ich es mega schwierig. Also ich weiß im Fall nicht, ob es mir privat hilft. Ich weiss, okay, was es für Hilfsmittel gibt. Ich weiss zum Beispiel, also, vor 2 Jahren ist mein Vater so gestorben. Oder? Ja, also, ja, genau. Also, er ist, und ich sage immer, es ist das Gegenteil von einer palliativen Situation. Er ist am akuten Herzversagen gestorben. Er ist einfach gepennt da gewesen. Man hat sich nicht können verabschieden. Wir haben dann aus bestimmten Gründen auch nicht mehr können anschauen. Es ist, ja. Und dann habe ich gefunden, was, der Tod ist einfach scheiße. Was, was mache ich da? Also, weißt du, ich habe dann auch in einem kurzen Moment mein ganzes, also mein ganzes, ja.
Leben wahrscheinlich.
Ja. Und gesagt, also eigentlich. Ja. Und dann habe ich aber schon gemerkt, also dann sind sie nur schon, wie dann das Palliativa-Team reagiert haben, die sind dann, weißt du, jeder Einzelne hat mich und auch noch Wochen später gefragt, wie geht's dir jetzt? Ja. Und eben wie, ja. Wie hast du das, also nicht wie hast du das verarbeitet, sind schon ein bisschen geschickter gefragt, aber einfach das Interesse. Einfach
so Interesse zeigt, weil sie gewusst haben. Das merke ich ja auch oft. Oder? Und da wollte ich auch der Gesellschaft nicht einen grossen Vorwurf machen, weil es geht ja dann weiter. Aber das Fragen nach 2-3 Monaten ist nicht mehr das gleiche wie nach 2-3 Tagen. Und meistens ist es ja dann genau nach 2-3 Monaten, wenn dann eben der ominöse Alltag kommt, fast noch schlimmer wieder die Tage zuvor. Und das sind dann eben die Fragen, die dann vielleicht eben wichtiger wären, dann zu fragen, wenn es akut ist. Es hat beides seine Anrechtsbewilligung, aber ich habe das schon gemerkt, oder? Dass das manchmal schwieriger ist, dass man eigentlich dann wie in den Alltag reinkommt und dann nicht weiss, wie damit umgeht.
Genau, und die Gesellschaft dreht extrem schnell weiter. Mhm. Und also man findet dann auch, also es gibt so, also jetzt bei mir ist das nicht so gewesen, aber ich habe es von Angehörigen gehört, die finden dann, ja, mein Umfeld finde ich, also sei jetzt langsam wieder gut, ja, oder? Ja. Also, das Leben geht weiter, weißt du, ja, so ein bisschen, oh, ja. Zeit heilt alle Wunden und was es sonst noch für behämmerte Sprüche gibt, oder?
Ja, das mit den Kalendersprüchen.
Siehst du, und jetzt sind wir wieder bei der Sprache. Ja, merkst du etwas?
Ja, nein, darum, ich habe mir das schon überlegt, das wird aufzählen, aber ich wollte einfach noch kurz den Tod und das Sterben, aber nicht mal Sterben, sondern der Tod an und für sich ist für mich immer wieder der Beschleuniger für Sachen zu machen. Weil, eben, wahrscheinlich hast du dich auch mit mir auch ein bisschen beschäftigt. Ich habe ja mal eine Nahtoderfahrung gehabt, die für mich das Wertvollste per se war, überhaupt das Leben für mich richtig zu sortieren, weil eben seitdem habe ich den Satz der Todestag streifen wir eigentlich jedes Jahr. Nur das Jahr dahinter, das weiss ich nicht. Und wenn man sich das, vor allem wenn man Knörz hat, also wenn man nicht weiss weiter und so, dann stelle ich mir immer die Frage, wenn morgen fertig wäre, wie würdest du jetzt auf die Situation reagieren? Und meistens gelingt es mir dann, die richtige Lösung zu finden. Sagen, okay, ich will weiterbeissen, auch wenn ich mich verbeisse. Oder ich lasse eher los, weil ich mich noch auf anderes will. Aber ich ziehe auch gewisse Sachen eher durch, weil ich will, dass es durchgezogen wird. Also, die Auseinandersetzung hat mir extrem geholfen mit dem Tod und vor allem, wo ich dann auch vor 2 Jahren ist auch mein Vater gestorben. Und das ist ein bisschen heftig gewesen. Wir haben uns eigentlich können verabschieden. Jeder ein bisschen unterschiedlich in der Familie. Aber er ist ein Jahr vor seiner Pension gestorben. Und er war schon länger krank und hat immer gesagt, ich muss ein Jahr durch haben, bis ich dann meine Pension habe. Und seitdem weiss ich, ich mache manchmal schon, jetzt am Ende Jahr, schon Pläne fürs 23. Aber wenn es mir dann zu weit raus ist, sage ich, du, wir können schon mal planen, aber ohne Gewehr. Also einfach, um mir zu zeigen, es ist schon gut, planen, aber man kann es dann auch zu Tod planen. Und da hilft mir die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit extrem.
Ja, das ist interessant. Ich selber mache das gar nicht so. Aber was ich sehe, also wenn du sagst, es ist ein Beschleuniger, ich habe das natürlich in Situationen gesehen, wo ich jetzt darüber geschrieben habe, oder mit Leuten, die ich geredet habe, dass sie, also die letzte Lebensphase, und es ist eine Lebensphase, nicht eine Sterbephase, intensiviert extrem viel. Also das ist auch, das sagen dir auch palliative Spezialistinnen und Spezialisten. Es, Gefühle sind vielleicht intensiver, man verabschiedet sich nochmal, man sammelt vielleicht auch Erlebnisse. Und die Betroffenen haben irgendwie keine Maske mehr an. Also sie sind dann wirklich so, wie sie sind. Und ich hatte auch viele Leute, also schwerkranke Leute, und ich dann konnte interviewen, die sind so offen gewesen. Also sie haben auch oft...
Ja, sie lassen die Weithosen an.
Ja, und so etwas Selbstloses. Also weißt, sie haben dann gefunden, ich mache gerne bei ihrem Blog mit, wenn ich... Und das ist noch etwas, was ich vorher noch wollte sagen, wegen dem Internet oder wegen Social Media, es ist auch sehr niederschwellig. Also wenn man Angst hat vor einem Thema, kann man dann auch mal daheim im stillen Kämmerchen im Internet schauen, wie ist jetzt das mit der, was ist jetzt das, was ist jetzt Palliative Care? Ist es wirklich nur Sterbebegleitung oder ist es nur mehr, oder? Also, auch bei diesen Leuten, oder man weiss ja auch, berühmte Autoren und Autorinnen, also zum Beispiel der Wolfgang Herrndorf, ich hoffe, ich sage jetzt den Namen richtig, der Chick geschrieben hat. Ich weiss nicht, ob das etwas ist, ein sehr cooler Jugendroman. Der hat auch einen Hirntumor gehabt und hat in den 2 oder 3 Jahren, wo er krank war, all seine Romane publiziert. Und der hat sie natürlich nicht dann geschrieben, sondern der hat schon ganz viel Vorarbeit geleistet gehabt, aber durch die begrenzte Zeit ist er mega produktiv geworden. Er ist der, er hat einen Blog gehabt, der heisst Arbeit und Struktur. Das ist das, was er gebraucht hat, als er krank war, Arbeit und Struktur. Und das ist nachher jetzt auch als Buch erschienen.
Ah, cool.
Das ist mega cool. Das ist so eine Autobiografie über Sterbe. Autobiografie, kann man sagen.
Wie siehst du jetzt auch gesellschaftlich? Wir haben jetzt über Social Media geredet. Ich sehe das einfach immer wieder, vor allem, um vielleicht dann nachher noch eine andere Tür aufzutun, politisch, sehe ich als Thema Behinderung. Es kommt immer mehr und es wird ein gesellschaftliches Thema. Aber es ist immer Kostenpunkt. Also vor allem auf Bundesebene. Wie ist das? Du lachst so mit der Care-Arbeit.
Also wenn ich es jetzt auf Palliative Care beschränke, dort weiss ich am meisten Bescheid. Es ist natürlich ein riesen Finanzthema. Also der Punkt ist, die Arbeit, die so wichtig ist und an sich banal ist, man zielt nämlich einfach, man will Wünsche erfüllen von den Palliativpatientinnen und Patienten von ihren Familien und möglichst eine gute Lebensqualität erzielen. Das heisst, medizinisch.
Lebensphase.
Medizinisch ist das nicht mehr Rocket Science, oder? Also ist es nicht mehr hoch. Also es gibt auch viele Leute, die dann auf Behandlungen verzichtet, Chemotherapie bringt es jetzt das, aber auch nicht. Also weißt, es wäre auch parallel möglich. Aber es braucht vor allem Spezialistinnen und Spezialisten, es braucht Man- und Woman-Power. Aber irgendwie stehen die Leute, die sterben, so quer in der Gesundheitslandschaft finanziell, weil in den Spitälern wird über Fallpauschalen abgerechnet und sterben, also das ist einfach, es gibt nicht eine Diagnose, oder? Es ist aufgrund von Diagnosen wird abgerechnet und es gibt nicht eine Diagnose, sondern es sind dann ganz viele Probleme.
Wo denn zusammen?
Die Ursache ist meistens gar nicht mehr so relevant. Also warum bin ich überhaupt krank? Hospiz brauchen Spenden, um über die Runde zu kommen. Palio Vivo hat auch 30-40% Spenden finanziert gewesen, weil man zum Beispiel nicht hat wollen, weil man nicht den gleichen stressigen Takte können einhalten wie die Spitex. Also die lokalen Spitexen, die das auch super machen, die einfach Grundpflege machen. Ja. Wenn Palliativcare, Palliativpflegende zu den Leuten heimgehen, dann schauen sie nicht auf die Uhr. Dann geht es einfach so lange, wie es geht. Ja. Wenn du mit jemandem über seinen bevorstehenden Tod redest, kannst du nicht nach einer Viertelstunde sagen, Entschuldigung, muss leider zum Nächsten, oder?
Das kann ich irgendwo nicht abbrechen.
Das ist nicht finanzierbar. Ja.
Also, Socken anlegen.
Ich glaube, es gibt Beschreibungen in Bezug auf das. Also es muss irgendetwas gehen. Also es eben steht sehr quer in der Landschaft und ist einfach irgendwie unwürdig, dass man oder Spitäler, die finanzieren dann quer oder so, oder weil sie noch ein anderes Angebot haben. Ich kann das eben nicht genau sagen.
Aber du bist auch in einem Fundraising tätig.
Das habe ich gemacht, ja.
Ja, wahrscheinlich auch in diesem Bereich.
Ja.
Wie bist du Gelder sammeln?
Also am einfachsten finde ich, habe ich es auch mal gefunden, bei Stiftungen. Also okay. Weißt, Stiftungsfundraising. Also ja, also ich meine, es gibt 17'000 Stiftungen in der Schweiz. Es ist ganz viel Geld rum, wo muss ausgegeben werden. Und ich meine, das ist natürlich ein Stift, also ein Zweck. Das Problem ist, du musst halt immer mit konkreten Projekten kommen. Also du kannst nicht laufende Betriebe finanzieren. Also, aber zum Beispiel, als letztes haben wir noch neue Schmerzpumpen gebraucht. Das sind so eigentlich Computer, so Handy gross, die dann permanent Schmerzmittel und andere Medikamente verabreichen. Den Leuten. Und das ist super für daheim, oder? Und das war ganz einfach, um die zu finanzieren, weil das kann man anlangen, es ist konkret. So viel brauchen wir, so viel kostet es.
Und auch, eben, man kann es budgetieren. Man weiss,
und so Sinnhaftigkeit ist offensichtlich, oder?
Sind das alles Themen gewesen, wo Sabine dann so Ende, also Ende dieses Jahr, Anfangs nächstes Jahr dann in die kantonale politische Haifischbecken getrieben haben? Oder warum machst du das fast Politik auf?
Also du sprichst jetzt auf meine Kandidatur an. Also ich stelle mich, ich lasse mich, oder ich will mich in den Kantonsrat wählen lassen, am 12. Februar in Zürich, für die Grünen. Ehrlich gesagt finde ich, ist alles politisch. Also Palliative Care ist sehr ein politisches Thema. Eben wenn man muss für eine gute Versorgung, faire Finanzierung, Zugang für alle kämpfen, dann ist es halt ein politischer Weg, wo man nicht meistens nicht drum herum kommt. Aber also, ganz ehrlich gesagt ist es nicht so gewesen. Ich bin ich wollte schon immer politisch arbeiten. Ich kann mir immer vorstellen, auch politisch zu arbeiten. Ich habe mich aber eher im Hintergrund gesehen. Also ich habe dann gedacht, Kampagnenarbeit für eine Partei. Und dann bin ich einfach angefragt worden, ob ich auf die Liste kommen würde. Und weil ich weil ich schon immer grün gewählt habe. Und interessanterweise aber auch vor allem aus sozialpolitischen Gründen. Habe ich gefunden, das muss ich jetzt probieren. Das ist eine mega Chance.
Was für ein Thema ich auch noch aufgreifen möchte, ist, wie war die Findungsphase gewesen, sich selbstständig zu machen? Ist das schwierig gewesen? Was hat dich dazu bewogen und was für Ängste oder was für Gedanken sind mitgeschwungen? Vor allem vor und nachher ihm und jetzt?
Bei mir passieren die Sachen einmal so ein klein. Also ich habe nicht, ich weiss, dass du hast ja Leuchttürme, gell, wo du,
ja, aber die sind alle nicht immer straight. Also weisst, ich habe irgendwo mal etwas, aber das passiert dann oft manchmal mit Kurven und plötzlich denke ich so, ja, vor 2-3 Jahren habe ich mal den Furz ins Universum rausgegeben. Ich kann gar nicht mehr daran denken, dass dort noch ein Leuchtturm steht.
Ja, aber vielleicht ist es wichtig, dass du den mal siehst. Vielleicht ist das bei mir auch so, es ist unbewusst. Teilselbstständigkeit hat sich ergeben, weil ich hatte zwei Kleinstpensen gehabt, 40% am einen Ort und 20% am anderen. Und dann bin ich angefragt worden für ein Buchprojekt. Und habe gewusst, ich muss das 20% Pensum künden. Und das war anfangs Pandemie gewesen. Und dann ist das Buchprojekt nicht zustande gekommen. Im Zusammenhang. Das wäre um Sucht gegangen, also eigentlich um Suchtfreiheit, Abstinenz. Und dann ist das nicht zustande gekommen. Und dann habe ich, also ganz ehrlich, einfach gefunden, ja, jetzt scheiße, jetzt fehlt mir irgendwie 1000 Stutz im Monat. Und es hat mich aber immer schon Leute gefragt, kennst du nicht für mich twittern, kennst du nicht für mich texten, kennst du nicht für mich das? Dann habe ich irgendwie 3 Mails geschrieben und dann bin ich wieder voll ausgebucht gewesen. Und habe dann gemerkt, ja, mega. Und ich habe nie akquiriert und es ist einfach immer mehr geworden. Und es sind halt einfach auch Projekte gewesen, wo ich nicht habe wollen Nein sagen. Und darum habe ich jetzt letztendlich die Stelle bei Palliaviva künden. Notabene nach 6,5 Jahren, was auch genug lang ist, irgendwie. Und probiere es jetzt mal. Also haben wir jetzt einfach den Raum gegeben, auch wieder wegen einem Buchprojekt vor allem. Probiere es jetzt mal ganz selbstständig. Aber weißt, mir geht da keinen Zack aus der Krone, mich irgendwo wieder ein bisschen anstellen zu lassen oder so. Was ich aber nie auch können, ist wie eigene Projekte anreissen.
Ah, du bist.
Für das habe ich bis jetzt keine Zeit gehabt. Nein, ich will das, aber also ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt. Das wäre jetzt wie so das Nächste, wo ich dann mal eigene Sachen kann verwirklichen kann.
Aber wie bringt man alles unter einen Hut?
gute Frage. Also, man sitzt einfach am Morgen ans Pult, einigermaßen diszipliniert und hat sich vorher schon überlegt, wann mache ich was, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt.
Also ist Struktur.
Ja, und dann kommt halt auch am 5 oder am 6 mein 8-jähriger Sohn heim und macht daran was zusammen. Und dann ist eigentlich an das Arbeiten nicht mehr zu denken. Das ist ja gut so. Also ich glaube, das hilft auch.
Abwechslung. Einfach das Switch. Dann.
Ja. Okay. Und dass ich jetzt wirklich nur daheim arbeite, das würde ich sagen, ist jetzt vorübergehend. Also ich suche mir dann auch wieder ein Büro oder einen Büroplatz.
Weil das merke ich. Mhm. Also wenn du nur daheim schaffst, es hört nie auf.
Das ist also, so.
Ja. Ich könnte x Mails rauslassen. Ich muss mich manchmal wirklich zwingen, zu sagen, jetzt niemals. Also ja. Jetzt nein, einfach nicht.
Ja.
Und es fällt mir manchmal schon schwer. Ich kann es lieber, ich kann eher abschalten, wenn ich weiss, es kommt wieder. Also ich kann mir selber nicht so eine Struktur geben. Ich kann gut mal sagen, jetzt kann ich mal eine Pause machen, einen halben Tag. Weil ich weiss, man muss irgendwie wieder auf St. Gallen oder so. Aber so ganze Woche nichts zu tun haben, dann wird es kribbelig. Wie bist du? Also eben mit deiner Familie muss ich mir das ja wahrscheinlich gar nie stellen, aber wie ist es für dich als Selbstständige, wenn mal nichts kommt, wenn mal Flauten ist, oder hat es das noch nicht gegeben in den 2 Jahren?
Das hat es jetzt noch nie gegeben. Vor dem habe ich natürlich auch Angst.
Okay.
Aber gleichzeitig, wie sagt man so schön, jeder Scheiß ist eine Chance. Nein.
Ja, also kann man im Nachhinein.
Das wäre ja die Langweile oder die Flauten ist ja wahrscheinlich die kreativste Zeit. Dann könnte ich ja endlich mal die Sachen umsetzen oder anteigen, die ich unbedingt will.
Und jetzt kommt ihr dann in den Wahlkampf, dann hast du dann eh keine Zeit.
Also ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und bis jetzt, ja, ob es so weitergeht.
Zum Letzten, vor 4 Jahren, habe ich eine kurze Reihe gemacht mit ExponentInnen. Dieses Jahr habe ich mich ein bisschen zurückgenommen, weil ich Zug gemacht habe. Weil Zug war im Herbst gewesen und nachher kam Luzern jetzt und Zürich. Und das war vor 4 Jahren schon ein bisschen heftig gewesen, vor allem. Wenn du immer die gleichen ExponentInnen hast, aus den gleichen Lagern und immer die gleichen hörst, wird irgendwann schwierig. Darum habe ich es jetzt mal so gemacht im Kanton Zug, dass ich nur mal PräsidentInnen eingeladen habe. Es hat mehr Vielfalt gegeben, aber es ist halt gleich Politik und ich sind noch nicht so warm, wie man es mir immer sein, dass es eigentlich sollte sein.
Ja, aber du bist doch, also weißt, die Frage ist ja, was ist denn Politik? Ich meine, du engagierst dich ja extrem.
Nein, aber mich wird mir ja immer in ein Amt hinein probieren zu drücken. Ich sage, es ist nicht ganz weg. Irgendwann, irgendwo hinter 2, 3 Bergen hat es dann schon noch einen Leuchtturm, der in die Richtung brennt. Aber ob ich über die 2, 3 Berge jemals komme, weiß ich nicht. Und sonst brennt er ein vor sich ein. Also ich kann mich jetzt aufstellen für eine Behindertensession. Auch nach langem Hin und Her. Aber das mache ich jetzt und dann mal schauen, was wird. Und, das Thema Behinderung kommt immer mehr, aber es braucht viele politische ExponentInnen, das gibt es ja, aber es braucht auch AktivistInnen, die das, glaube ich, auf die Straße bringen oder im Dialog bringen, oder?
Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob du findest, dass nur oder vor allem Menschen mit einer Behinderung gute Behindertenpolitik machen können. Das könnte auch anders.
Das wäre ganz schlimm. Also,
wieso?
Ja, also, ich muss es ein bisschen relativieren. Es wäre nicht ganz schlimm, aber es wäre sehr eintönig. Ich glaube, man muss es als Gesellschaft miteinander thematisieren. Also ich glaube, wir sind die Ideengeber, weil wir halt aus dem Leben, aber nachher muss es von einer breiten Community getragen werden, weil ich glaube, dass mache ich mich vielleicht wieder nicht so beliebt in meiner eigenen Industrie. Das Thema Behinderung kannst du natürlich aus verschiedenen Aspekten auch wieder anschauen. Also du siehst auch von verschiedenen Verbänden die verschiedenen Interessen, wenn es nur das Thema Behinderung wäre, irgendwo musst du einen Konsens haben und das könnte dann, glaube ich, schon mit der nötigen Gesellschaft anbringen, wieder, wenn jetzt wirklich jede Behinderungsform ihr Maximum würde fordern, könnte man auch nicht voran. Also ist es so ein Miteinander, glaube ich. Um mich politisch korrekt auszudrücken.
Diplomatisch.
Diplomatisch auch. Und so. Aber ich will eigentlich mit Social Media, wenn du für andere Social Media machst, wie muss ich mir das vorstellen? Wie denn dir einfach Themen vorgegeben, wenn du sagst, du machst mich Twitter. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, relativ einfach. Ich versuche schon, das ist jetzt ein... Ich schaue, dass ich niemand verrate. Ein Arzt, also ein Palliativmediziner, der einfach keine Zeit hat und, okay, und sollte, also weil es halt in der Wissenschaft auch forscht und weil es in der Wissenschaftscommunity auch etwas bringt, sich zu vernetzen auf den sozialen Medien. Die Frage ist jetzt, ob es immer noch Twitter ist oder ob wir jetzt das auf Mastodon müssen machen. Kannst du mir vielleicht nachher noch etwas raten? Ich lege ihm einfach, also ich teile vor allem, Studien, interessante Artikel, Sachen, die wo im Internet geteilt werden und lege ihm das nochmal vor.
Ist Social Media für dich Arbeit zu betreuen?
Ja. Gut. Also ist jetzt noch interessant.
Das finde ich gut. Ja. Also weißt du, das habe ich oft,
ja, sicher.
Das habe ich oft gemerkt, als ich angefangen habe mit YouTube. Und dann so, ja, mit diesem Hobby.
Ja.
So, dann denke ich, ja, nein, also, wenn wirklich auf jeder Plattform wird stattfinden, ist das ein 8-stündiger Job. Ja. Wenn das wirklich willst, professionell für jede Plattform zugeschnitten aufjagen, das ist nicht einfach nur posten. Du musst nämlich für die Social Media Plattformen eine Strategie überlegen. Ich mache einen Hybrid, aber es ist Arbeit.
Es ist schon Arbeit. Eben, die Frage ist, wenn es um mich selber geht, das ist sich jetzt auch am Verändern. Es ist jetzt ja auch Selbstmarketing. Also wenn ich jetzt als Kandidatin Munia wie ein bisschen Wahlkampf mache und dann kommen natürlich auch private Nachrichten und dann beantworte die wahrscheinlich schneller, als ich jetzt offizielle Mails würde. Also ich finde, das Abgrenzen finde ich schon auch sehr schwierig. Und eben, dass man dann am Abend um 10, 11 Uhr noch Mails anschaut, das versuche ich zu verhindern oder eben irgendwelche Kommentare. Also das ist wie mehr so ein bisschen Selbstschutz und Digital Detox, dass ich finde, hey, eigentlich so ab 9 Uhr wird nicht mehr geschafft. Ja. Aber es verfließt ja, oder? Es macht mir auch Spass. Ich verhänge es ja manchmal auch auf Social Media und schaue irgendwelche sicher, oder? Also ich glaube, es braucht wieso. Die Phase braucht es auch, um Neues zu entdecken und zum. Du nicht?
Doch, also was ich angefangen habe, ist, dass ich wirklich bis am Morgen um 10 Uhr stumm habe.
Ja.
Und dass ich zuerst den Kaffee schon getrunken habe, bevor ich die Büchse der Pandora jeden Tag aufzuhören. Nein, das habe ich schon auch. Also, es ist schon auch wichtig, Kommentare zu überfliegen. Aber du machst dich kaputt. Also, das habe ich gemerkt in der Paragrafenzeit. Vor allem, wenn du von 30.000 Menschen begutachtet wirst und jede und jeder hat eine andere Meinung über dich. Es befreit auch, weil irgendwann kommst du an den Punkt, dann einfach merkst, du wirst eh zusammengeschissen. So, darum kannst du auch machen, was du willst. Weil du wirst auch zusammengeschissen, wenn du nichts machst. So, darum kannst du machen, was du willst. Das ist dann, das hat mir dann irgendwo durch dann schon auch ein Befreiung gegeben.
Was für mich auch noch gut ist, ist jetzt wieder mein Sohn.
Ja.
Also mein Mann steht viel besser als ich. Der ist wirklich, hat keine Handys am Tisch. Also wir essen, sind die Handys nicht dort. Aber dann, oder stellt mein Sohn irgendeine Frage und dann kannst du nicht schnell googlen, Mami, und dann ist das Handy schon da, oder? Und das, also immer zeigen, es gibt wirklich Zeiten ohne. Und ich mache aber auch manchmal dann mit ihm Insta-Stories zusammen oder so, auch, weil ich finde, das ist auch Kompetenz und er soll das lernen und er kommt dann irgendwann auch endlich seine Spielkonsole über und, also,
ja, jetzt ist kommst, Weihnachten.
Ja. Die Weihnacht bringt, glaube ich, das Christkindli noch keine.
Ah, okay. Ja, ich habe schon eine gehabt, ich glaube mit 8, ich glaube. Aber ich habe sonst keinen Fußball gehabt. Dann hat man einfach gesagt, okay, du kannst FIFA so spielen. Dann hat man es so verbunden. Nein, Sabine, ich will mit meinem Set durchnehmen. Wir reden in 42 Minuten schon. Ist sehr schnell durchgegangen, ist immer ein gutes Zeichen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage, die du an mich hast. Das wäre jetzt dein Set so ins Blaue raus. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich. Aber vielleicht, so wie du jetzt geschaut hast, gibt es noch die eine oder andere Frage. Feuerfrei.
Ja, also es ist eigentlich so die Grundfrage, wie sollen wir, wie sagst du, als Fußgängerinnen auf Rollstuhlfahrerinnen zugehen? Also ich muss den Hintergrund noch erklären, wir wohnen vis-à-vis von einer Schule. Statt solcher Schule für Körper, für Kinder und Jugendliche mit, sie haben sie eben mal umbenannt, mit den Körper- und Mehrfachbehinderungen. Ja. Und die, also das heisst, es ist relativ präsent, die werden am Morgen mit dem Büssli, werden all die Kinder hergefahren, rausgeladen. Und coolerweise haben sie auch den Pausenplatz, ist eigentlich eine Fläche zu dem Pausenplatz, wo auch mein Sohn seine Pause verbringt.
Cool.
Aber es mischt sich also äußerst. Also einmal hat jetzt mein Sohn schon erzählt, dass sie irgendwie einer mit dem Rollstuhl und hat ein bisschen geblufft, in der schnell fahren kann. Und sie haben das halt cool gefunden. Aber sonst mischt sich es eigentlich nicht. Im Migros müssen sie einmal trainieren, posten. Da siehst du einmal so Jugendliche, die irgendwie Scheiß machen im Rollstuhl und irgendwo eine Betreuerin im Schlepptau.
Wo und, sie ein bisschen abgenervt ist und sie findet es aber lustig.
Ich glaube, manchmal haben sie es auch gut. Ich habe das Gefühl, manchmal haben sie... Oder eben, also ich jetzt sind, erzähle ich schon ein bisschen viel. Nein, dort ist einfach die Frage, zum Beispiel hat mein Sohn mal gefragt, bei einem kleinen Bub, Mami, warum kann der nicht laufen, als er noch kleiner war. Und dann habe ich gesagt, gehen wir doch her und fragen. Hey, und dann hat die Betreuerin wirklich so für mich so eine doofe Antwort gegeben. Sie hat nämlich gesagt, es gibt halt Kinder, die können laufen, und es gibt Kinder, die nicht laufen können. Okay. So, weißt du, was sollen wir?
Ich finde den Ansatz, den ihr gewählt habt, gut. Also ich jetzt. Weil Fragen hilft, sage ich immer. Weil sonst kommst du das Magengeschwür über, wenn du nicht fragst. Und wir wissen alles, was mit Magengeschwür passiert. Aber da gibt es auch Exponentinnen, die sagen, ich bin keine Auskunft. So, darum... Ich sage immer, ich kann alles fragen, wenn ihr ein Nein akzeptiert als Antwort. Und ein Nein muss drin liegen, egal wo. Also auch, ich sage auch immer bei Jugendlichen und auch im Ausgang, Nein ist eine Antwort. Und ein Nein muss akzeptiert werden. Aber sonst darf man eigentlich alles fragen. Aber je nach Kind mache ich es natürlich einfacher oder spezifischer oder komplexer. Also eben, ich sage auch, wenn mich ein Kleiner fragt, warum, oder ein Kleine fragt, warum ich nicht laufen kann, sage ich eben, ich kann nicht laufen, du kannst laufen, aber es ist nichts Schlimmes. Und je nach Alterungsgrad, nach kognitiven Fähigkeiten erzähle ich dann schon, dass es eine Behinderung ist. Aber ich habe einfach gemerkt, man kann es auch zu kompliziert erzählen. Und das Kind interessiert es gar nicht, sondern ich kann jetzt eben nicht laufen, aber je nachdem, wie es erzählst, lange das schon, dass es einfach dann dazugehört. Und meistens ist es dann eher noch interessant, wenn ich mit dem Zugmotor umherfahre, dass ich dann sage, wie dieses elektrisch, dieses ferngesteuerte Auto, ist jetzt das meins? Und dann habe ich auch schon eine ganze Familie unterhalten im Zug. Also was ich dann einfach nicht so verliebe, ist dann die Ferndiagnosen, wo dann gewisse Eltern so ins Blaue raus erzählen. Also weißt du, Sabine, wenn ich schon höre, ich hätte böse Beine gehabt, oder ich hätte einen Schaden gehabt, oder ich bin ein kranker Mann, habe ich auch schon müssen an, wo ein Kind gesagt hat, Mami, Mami, schau dort, der kranke Mann. Bin ich auch an und habe gesagt, warum kommt jetzt ihr Kind auf die Gedanken, dass ich krank bin? Bin ich seit 2 Jahren nicht mehr krank gewesen. Und das sage ich generell, wir müssen als Gesellschaft aufhören, Behinderung als krank und als defekt anzuschauen. Wir müssen das anbringen als Gesellschaftsform. Eine Behinderung ist eine Gesellschaftsform, eine Lebensform. Ich bin so. Für mich bin ich normal. Für mich fängt dann die Wechselwirkung erst an mit der Behinderung. Aber für mich ist meine Behinderung wie meine roten Haare ein Teil von mir. Und das wünschte ich in den ganzen Diskussionen zum Thema Behinderung, den Krankheitsaspekt rauszubekommen. Weil wenn ich einen Arzt frage, habe ich eine Diagnose. Aber ich bin halt so. Und das wünscht ich mir. Und das ist halt auch in der Sprache, oder? Wir haben von Heilpädagogik oder von Krankheiten anfangen.
Ja, am schlimmsten ist ja Invalide sicher.
Ja, da, also dort für wir.
Invalid, oder?
Ja, ja. Also weißt du, Sprache, da muss ich dir nicht erzählen, erzeugt Bilder. Auch wenn wir eine aufgeklärte Gesellschaft sind, aber. Der Hund liegt immer in der Sprache und in den Bildern, wo es einem erzeugt. Und da bin ich halt schon ganz klar. Ich sehe es einfach immer am Beispiel von meiner Schwester. Wenn die mir natürlich, jetzt können die Zuhörerinnen schon mal 5 Minuten früher schalten, wo die Geschichte schon ewig gehört haben. Für sie, wenn sie mir anrufen, jetzt habe ich einen Menschen mit Behinderung glücklich gemacht. Und ich sage, was hast du gemacht? Ich habe geredet mit ihm. Und die zweite, dritte Frage von dieser Person ist, hast du auch jemanden mit Behinderung in der Familie? Und darum bin ich eigentlich so ein starker Befürworter vom integrativen Schulansatz. Weil dann, auch wenn, natürlich haben wir dann ganz viele Exponentinnen, die sagen, wegen Mobbing und Schuldruck und so, sage ich, ja, das gibt's. Aber wir müssen Mobbing auch als Gesellschaft lösen, weil auch Kinder untereinander werden gemobbt. Nicht nur der Behinderte, weil der Behinderte wird gemobbt.
Also ja,
wir müssen das zusammen lösen und dann müssen auch wir Menschen mit Behinderung unseren Teil dazu lösen. Aber der wichtigste Aspekt ist die Sichtbarkeit.
Ich wollte gerade sagen, ich begegne ja kaum. Ich sehe jetzt, ja, aber ich sehe die ja nur.
Glück, dass ich
aber weißt du, aber das ist ja eine Bühne. Ich komme ja mit ihnen nicht in Kontakt. Nein. Ich habe im Fall einen Mann in der Nachbarschaft, der im Rollstuhl ist, der ist leider weggezügelt, erst kennengelernt, als ich mit dem Kinderwagen unterwegs war, weil wir die gleichen Probleme hatten. Und dann habe ich erfahren, dass der nur an einer Tramhaltestelle aussteigen kann, recht weit weg. Und dann muss ich 1 Kilometer heimfahren. Oder, und sonst hätte ich in Bern geschafft, in Wollishofen, Zürich, Wollishofen gewohnt. Die können mit dem Zug, also mit ÖV arbeiten. Aber weil die, all die Tramhaltestellen immer noch nicht, also auch jetzt noch nicht, alle, Behinderten, oder wie sagt man, barrierefrei sind, haben sie die jeden Tag mit dem, Taxi abgeholt von daheim in den Hauptbahnhof gefahren und dort ist er auf den Zug. Weißt du, wie viel hat das gekostet? Er hat gesagt, er hat es mal ausgerechnet, mit dem Geld, das man jetzt für seinen Transport braucht, hat, hätte man eine ganze Tramstation umbauen können.
Es ist so. Aber eben, dann liest man jetzt, dass die SBB sagt, sie werden nicht fertig bis im 23. Und das, man muss es ja fast so akzeptieren. Darum bin ich froh, dass den gleich die Behindertenverbände anstehen und sagen, nein, wir machen jetzt langsam Druck. Weil sie können natürlich schon sagen, wir werden nicht fertig, sorry. Aber was das für uns bedeutet, ist einfach, du merkst, die ganze Diskussion wird geführt vom weiss dominierten Eisberg, wo einfach das Leben von der breiten Gesellschaft nicht tangiert. Und darum verstehe ich nicht, warum das vor allem Politikerinnen das barrierefreie Zeug immer unsere Schule schieben. Weil eben wir als Mutter mit Kinderwagen, es ist ein gesellschaftliches Thema, Barrierefreiheit. Und wenn wir es für gesellschaftlich anschauen, hätten wir eine Verhältnismäßigkeit, wo jedem und jeder dient wird. Und das verstehe ich nicht. Natürlich kann man mit uns das thematisieren, weil durch die nicht gewährleistet die Barrierefreiheit, passiert auch keine Sichtbarkeit.
Genau.
Weil die Schuhe wird falsch aufgezogen. Man sagt immer, zuerst muss Sichtbarkeit generiert werden und nachher wird umgebaut. Denke ich,
nein,
ja,
dann kannst, also, ja, kannst du nicht in die Öffentlichkeit treten, wenn du nicht.
Wenn sie nicht umgebaut
ja,
ist.
Und, wenn sie eine Schwelle hätten.
Und ich mache ja jetzt das, ja, weil ich gerne Reibung habe. Aber ja, ich sage immer, das Beispiel, bis ich bereit bin, ist das im Vergleich zu einer Fußgängerin, habe ich schon 20% mehr von meinem Akku gebraucht. Also ich starte vielleicht einen Tag mit 80%, wo ihr vielleicht mit 95% anfängt, weil eure Welt einfach so gemacht worden ist. Und wir wollen einfach die Distanz von diesen 15%, wenn wir dass wir auch bei 95% unser Alltag können anfangen und nicht bei 80 oder 75%. Und um das geht es. Und das tut sich halt auch nicht jeder an oder jede. Und darum gibt es keine Sichtbarkeit. Und da können sich gewisse politische Exponenten sagen, ja, wir sehen ja niemanden, also müssen wir es nicht umbauen. Und dann denke ich, wenn wir es unter dem Aspekt anschauen, dauert es noch lang, oder?
Eben darum braucht es so Leute wie dich. Also es braucht eben auch ein bisschen Mut und ich sage immer, irgendeiner muss den Grind herheben.
Ja, und das fällt auch mit uns an.
Ja.
Und da sage ich, aber es passiert einiges. Aber jetzt ist Wahlkampf denn bei dir. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen rausblicken, was sind die kommenden Projekte? Wir sind Ende 2022. Mit was startet Sabine ausser dem Wahlkampf ins 23?
Das ist jetzt eine gute Frage.
Die gute Frage können wir immer am Schluss.
Genau, also genau, wenn man nicht mehr mag. Also ehrlicherweise vor allem mit dem Wahlkampf, dann mit so einem Buchprojekt, das dann endlich mal so ein bisschen so in die Ziellinie erreichen. Und dann mal schauen, dann viele neue Projekte, die ich selber aufgleisen will. Etwas, das ist wirklich so ein Traum, das ist ein, das sage ich jetzt nicht, das macht jemand anders. Also es geht auch ums Lebensende und
das
es geht...
Das kannst du mir nachher
erzählen. Ja, genau. Es geht auch ums Lebensende und es ist ein Projekt, das im Ausland schon gibt und das ich recht spannend finde.
Ich bin gespannt und ich möchte mich recht herzlich bedanken für die knapp fast eine Stunde mit dir da an dem Tisch zu reden. Es war eine wahre Freude. Danke vielmals.
Gleichfalls. Danke für die Einladung.